Ja, bei der Ästhetik, zur Ästhetik Corona-Ästhetik könnte man fast sagen. Dazu gehört viel dazu. Wir kommen gleich noch auf andere Dinge, aber bleiben wir mal einen Moment im Homeoffice. Ist das nicht so, dass wir alle dadurch zu Nerds werden? Also wir verlassen unseren Computer nicht mehr, wir verlassen das Zuhause nicht mehr. Es gibt für die Nahrungsmittel Home Delivery. Vielleicht holen wir uns gerade noch mal ein paar Sachen im Supermarkt um die Ecke. Die Ladenläden haben oft zu. Und alles andere passiert ja auch online. Das heißt, diese Digitalisierung, die mal in den 90er Jahren ein utopischer Traum war, die komplette Digitalisierung des Lebens und aller Aspekte des Lebens, die findet jetzt statt, aber unter ja, sehr ungünstigen Vorzeichen, unter den Vorzeichen eben einer Seuche und eines dringenden Ausnahmezustands.
Ja, das ist ein interessanter Punkt, wobei ich glaube, es gibt unterschiedliche Reaktionen auf diese Veränderungen, die eintreten. Also, ich möchte mal daran erinnern, wie viele Leute mittlerweile noch exzessiver Foodporn posten. Also, die Kultivierung der Kochkünste ist etwas, was wirklich zugenommen hat, mit den Personen zugenommen. Denke ich, weil natürlich ist diese Untätigkeit und die Kultivierung des Essens durchaus eine Umorientierung, die auch die Körperlichkeit verändern wird. Ich möchte mal an den Film Wall-E erinnern, den Animationsfilm. Ja, genau diese Gesellschaft, ja, die permanent so im Sitzen quasi virtuell lebt, porträtiert. Und das ist eigentlich das, was wir ja so insgeheim auch ein bisschen verachten. Und dann schleicht sich das so ein. Andererseits gibt es natürlich auch diese trotzige Gegenreaktion zu sagen, nee, ich versuche mich jetzt besonders gesund zu ernähren, ich versuche jetzt auch körperlich aktiv zu sein. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel auch versuche, rituell für mich zu kultivieren, mich wirklich so zu pflegen und quasi als würde ich rausgehen. Ja, also es ist für mich nicht die Option zu sagen, jetzt gibt es eine Hausexistenz, die ist anders. Ja, ich lasse mir jetzt ein Vollbart wachsen und dabei hat sich's jetzt und ziehe meinen Pyjama nicht
Bloß
mehr
weil ich
aus.
ein bisschen unmotiviert bin.
Das habe ich gesagt, genau. Nee, aber es gibt ja
Würde gut gehen.
verschiedene Stufen davon, ne? Und da gibt es schon einige Verwahrlosungserscheinungen durchaus. Und das wäre ja eigentlich das Nerdige. Oder die schlimmste Stufe in Japan ist ja der Otaku. Also Leute, die wirklich nur noch in diesem virtuellen Kosmos vor sich hin leben, die dann in Pizzakartons, also zu Messis werden, die quasi so eine nur noch auf sich fixierte Sexualität leben, also eine Autosexualität, die interessant ist. Ich hatte mit einem Kollegen eine Diskussion, der meinte, ob jetzt der Cybersex endlich wiederkommt. Ja, weil der wurde ja irgendwie ein bisschen vergessen angesichts von YouPorn und sonstigen Popularitäten. Und dann habe ich gemeint, ich bin mir nicht sicher, ob die Leute wirklich in Stimmung dafür sind und ob das funktioniert. Ich will nicht bestreiten, also ich weiß nicht, ob das Leute machen momentan, aber ob das wirklich wiederkehrt im großen Stil, ich bin mir nicht sicher. Wie siehst du das?
Naja, man müsste sich fragen, wie Fernbeziehungen funktionieren jetzt. Weil es ja Beziehungen gibt, die tatsächlich immer nur so aufs Wochenende gerichtet waren und manchmal auch über weite Entfernung und wo die Leute an ihrer Arbeitsstelle sein müssen, beziehungsweise im jeweiligen Homeoffice, aber dann schon vor Ort und nicht jetzt einfach zusammenziehen können während Corona. Und die können aber auch nicht mehr reisen, weil manche Reisemöglichkeiten einfach nicht mehr da sind. Und das wäre schon interessant. Ich habe jetzt auch so ein paar Reportagen gelesen über Singles, die ja, wenn man so will, frei gewählt allein leben, aber dann eben auch gehen konnten. Und oft sind Singles ja sozialer in ihrem Freizeitleben als das Paar. Und das geht jetzt weg. Jetzt müssen sie auch zu Hause sein. Und was machen sie jetzt? Jetzt haben sie ein paar Freunde, aber ihnen fällt auch auf, was ihnen fehlt. Und sie verbringen den ganzen Tag dann zumindest allein.
Ja, also ich erlebe sehr stark eine konstruktive Aufwertung der festen Paarbeziehungen, weil natürlich merken die Leute, die eine funktionierende Beziehung haben, was für ein Segen das sein kann, was für ein Trost das auch sein kann. Und dabei geht es eben gerade nicht nur um Sexualität, es geht ganz grundsätzlich um Nähe, um die Möglichkeit, sich auszutauschen und überhaupt eine physische Nähe zu haben. Das ist klar, bei Singles, die können natürlich jeden Tag skypen bis zum Umfallen, aber da fehlt das durchaus. Und also jede Form von Sinnlichkeit außer dem Visuellen fehlt einfach. Und ich glaube, die Tatsache, dass das fehlt, verändert noch mehr an der Weltwahrnehmung.
Wobei wir ja auch wissen, dass Paarbeziehungen, Feste und auch Familienzusammenhänge auch eine andere Seite haben. Es gibt das schöne Wort von der Familie als Terrorzusammenhang, angeblich von Alexander Kluge. Wir wissen alle, dass die Sozialpsychologen eigentlich von Anfang an dieses Ausnahmezustand schon vor 3 Wochen befürchteten oder vorausgesagt haben, es wird die häusliche Gewalt zunehmen, es wird der Kindesmissbrauch zunehmen. Wir haben gehört, bevor es schon hier losging, von den Scheidungsraten in Wuhan und Umgebung, sobald die wieder raus durften, haben sich Familien, und zwar sehr oft die Frauen von ihren Männern, getrennt. Also das ist ja dann die andere Seite der festen Paarbeziehung, nicht?
Ja, das ist das, was ich vorhin andeutete, dass die Zwangsgemeinschaft der Familie Tag und Nacht tatsächlich eine sehr starke seelische Belastung sein kann. Vor allem, wenn man sehr junge Kinder zum Teil hat, die dann die Beschäftigung verlangen, die dann es schwer möglich machen, dass man zum Beispiel geistigen, herausfordernden Beschäftigungen nachgeht, wie Schreiben, Nachdenken und sinnvolle Dinge zu Papier bringen. Das wissen wir beide, wie schwierig das sein kann in gewissen Phasen. Und wenn man dann tatsächlich gezwungen ist, das zu machen, erzeugt das einen enormen Stress und eine enorme Frustration, das Scheitern daran. Und all diese Dinge sind die Schattenseite davon, absolut. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen. Also was ich meinte, ist tatsächlich die funktionierende Paarbeziehung. Also die hat tatsächlich jetzt eine Aufwertung, die quasi angeschlagenen oder prekären Verhältnisse sind natürlich richtige Gefahrzonen dadurch geworden, also soziale Gefahrenzonen, ja.
Es gibt, ich hab so ein bisschen darüber nachgedacht, weil das ist ja klar, da du Filmwissenschaftler bist und als solcher auch vor allem mal der Öffentlichkeit bekannt. Ich habe mir überlegt, ein bisschen über welche Filme wir eigentlich reden müssen angesichts dieser Zusammenhänge. Und es gibt einige, die auf der Hand liegen, über die wir beide auch schon was geschrieben haben, wie sei es Contagion, sei es gewisse Zombie-Filme, sei es eine Serie wie Pandemic, eine Doku-Serie auf Netflix. Das ist mal das eine und über die können wir auch reden. Aber es gibt meiner Meinung nach ein paar Sachen, die nicht weniger uns etwas zu heute zu sagen haben. Ich will mal die drei sehr unterschiedliche Zustände eigentlich beschreiben, 3 Filme nennen. 2 sind aus der neueren Zeit. Das wäre einmal High Life von Claire Denis, ein Weltraumfahrerfilm, bei dem man aber nichts anderes sieht eigentlich als einen Vater und seine Tochter, die ihr Leben, wenn man so will, im Homeoffice verbringen, also
Ja,
17
im
Jahre
Raumschiff,
lang
in
mindestens,
einem Würfel.
ja, in einem Würfel, genau, bis die Tochter von einem Baby und Kleinkind heranwächst zu einer 18-Jährigen und wie es dann weitergeht, das ist dann die Frage der Cliffhanger am Ende. Dann gibt es natürlich einen Film, wie den Melancholia von Lars von Trier, bei dem eine junge Frau im Zentrum steht, Kirsten Dunst spielt sie, die depressiv ist, die immer gewissermaßen mit dem Tod und dem Weltende gedanklich, seelisch gespielt hat, die gleichzeitig heiratet, da alles andere als glücklich ist bei ihrer Hochzeit und immer wieder so eine Todesnähe sucht. Und dann wendet sich dieser Zustand der Melancholie ins ganz praktische, konkrete, weil nämlich die Welt wirklich untergeht, womöglich, wahrscheinlich. Also ein anderer Weltraumkörper fliegt auf die Erde zu. Aber das heißt, die Depression wird wahr. Und das ist ja auch etwas, was wir im Augenblick erleben. Der dritte Film ist der bekannteste, der ist von Hitchcock, nämlich Die Vögel. Die Vögel ist ein Film, der von Panik handelt, von einer unklaren Panik, vielleicht von Tieren. Also wir wissen ja auch, dass in diesem Fall eine Fledermaus in einer Suppe in China angeblich schuld dran ist, aber allemal dieses Irritierende, was Vögel ja sowieso an sich haben. Man hat auch früher schon geglaubt, die Pest kommt mit den Krähen. Also solche Dinge. Das sind scheinen mir 3 sehr verschiedene Filme zu sein, die auf eine ganz konkrete Weise was zu uns zur Lage zu sagen haben. Mich würde interessieren, was du darüber denkst. Ist das so ein typisches Intellektuellenspiel, dass man dann versucht, irgendwelche Referenzen zu finden, mit seinem Bildungshaushalt ein bisschen herumzukübeln? Oder macht es Sinn, sich solche Gedanken zu machen überhaupt an Filme, die relevant sind, die uns was über uns selbst jetzt und hier in Corona zu erzählen haben?
Also es macht unbedingt Sinn, weil Film ist ein Bildungsmedium und es ist immer wichtig für uns herauszufinden, viele Filme teilen uns etwas mit, was wir vielleicht nicht zunächst erwarten. Aber manchmal, wenn man Filme gesehen hat, irgendwann macht es Sinn, dass man sie gesehen hat und irgendwann versteht man auch, was sie einem zu sagen hatten. Und jetzt, du hast mich überrascht tatsächlich mit Die Vögel, aber es macht Sinn, ja, es macht Sinn, absolut. Nicht überrascht hast du mich mit Melancholia, weil das ist so ein Film, das ist schon klar, weil er ja ein psychologisches Porträt einer Depressiven zeigt, die in dem Moment, wo sie tatsächlich den Untergang vor Augen hat, auflebt, die ja quasi konstruktiv, kreativ und vital wird in dem Moment. Und das Ganze dann quasi lebt aktiv und den Untergang lebt und das als eine Art Zuspruch quasi empfindet. Und das finde ich tatsächlich ein relativ naheliegendes Beispiel. High Life ist ein Film, der mir zum Beispiel auch öfter in Erinnerung gekommen ist. Ich habe ihn im Kino gesehen. Ich bin ein großer Fan von Claire Denis. Einer ihrer Filme, L'Intrus, ist einer meiner 10 Lieblingsfilme.
Ja, der
Und
passt natürlich jetzt auch unbedingt. Ganz toller Film, finde ich
ja.
auch, ja.
Genau. Aber High Life ist tatsächlich ein interessantes Werk, weil es ja genau um diese Isolation geht, die Zwangsgemeinschaft der Kern- oder Teilfamilie in dem Fall, es fehlt ja die Mutter, der diese Probleme, auch die Langeweile, die Eintönigkeit, es ist im Weltall, es ist komplett isoliert, es wird angedeutet, das ist eine Strafkolonie, also die sind dort, weil sie kriminell sind. Ja? Und
Ja.
alle drei Filme, die du genannt hast, sind Versuchsanordnungen. Es sind Fiktionen, die als Versuchsanordnung platziert werden. Und insofern sind das Filme, die ich als, auch als ethische Herausforderungen begreifen würde, die sie dem Publikum stellen. Also wir gehen in diese Filme hinein, wir wissen nicht so richtig, was sie von uns wollen. Und dann bringen sie uns dazu, strategisch und nach und nach uns hineinzubegeben in diese Situation. Wir sind Teil des Versuchs in diesem Moment. Und bei Melancholia ist es ganz klar, dass wir uns auch entscheiden können, sind wir quasi die eine Schwester oder die andere. Es gibt ja zwei. Und ihr Verhalten kehrt sich dialektisch um angesichts der Bedrohung. Bei High Life ist es tatsächlich so, dass viele Fragen offen bleiben, wie bei Claire Denis ja immer, und dass auch das Menschenbild entsprechend ambivalent bleibt, aber undurchschaubar. Bei Lars von Trier hat es ja einen Dualismus. Vielleicht was Dialektisches, wie ich das sagte, aber es ist auf jeden Fall deutlicher gespalten als bei Claire Denis. Da ist es uneindeutiger. Und bei Hitchcock haben wir natürlich die deutlichste Versuchsanordnung, weil da haben wir natürlich die Familienstrukturen. Diese super dominante Mutter, das unerfüllte Begehren. Also da würde ich fast schon sagen, hat Zizek das eigentlich ganz gut getroffen mit seinen in Analysen von Hitchcock-Filmen. Also Hitchcock ist vielleicht für ihn der beste Regisseur sogar für diese Thesen, weil das wirklich da drin ist. Und dann haben wir die Apokalyptik aus dem Daphne du Maurier, aus der Daphne du Maurier-Geschichte, die ja interessanterweise nicht diese Familie, das Familienmodell enthält. Aber der Film sagt uns dadurch heute mehr, weil er das zusammenbringt, das Apokalyptische und die Familie, die bedroht wird, die um Zusammenhalt ringt und die am Schluss quasi völlig ratlos vor dieser beruhigten Apokalypse, also da sind überall Vögel, das ganze Land ist quasi bedeckt von Vögeln, so scheint es ja, und dann diese eigenartige Ruhe, wo quasi die Überlebenden davonfahren erstmal.
Ja, das ist die Herdenimmunität. Das ist das Bild für die Herdenimmunität,
Sehr gut.
scheint mir.
Also überall Viren und es macht aber nichts mehr. Sehr
Genau,
gut,
ja,
ja.
dann nicht mehr. Wir sind immun dann. Wir haben uns mit den Vögeln arrangiert. Ich glaube, dass die Filme, so unterschiedlich sie sind, gemeinsam haben, dass sie alle drei von Panik handeln und von unterschiedlichen Formen, also nicht so sehr der offensichtlichen Form. Offensichtliche Form, das wäre David Fincher, Panic Room, wo man dann irgendwann die Panik auch wieder bändigen muss. Oder es wären bestimmte Zombie-Filme und dann die Reaktionen der Protagonisten, vor allem derjenigen, die dann sterben werden. Aber in diesen drei Filmen sieht man, dass sie sich in irgendeiner Form die Menschen da drin arrangieren. Und es stimmt natürlich, die dialektische Umkehrung poliert, dass die Kirsten Dunst-Figur eigentlich auf einmal so einen Lebenssinn spürt im Moment des Untergangs, weil sie sich bestätigt fühlt. Endlich mal ist sie eins mit der Welt. Es ist ihre Welt, die
Ja.
Untergehende, und das ist nicht mehr die vollkommen Ferne. Das ist natürlich ziemlich schön. Die Frage ist halt, ob wir sozusagen uns widerspiegeln können in diesen Filmen und in diesem Zustand, weil es ja uns etwas gewissermaßen Verhaltensweisen vorführt und uns auch zeigt, genau, wir könnten wie Kirsten Dunst diesen Untergang begrüßen. Wir könnten ihn wie die Besatzung des Raumschiffs in High Life, die eben nur aus zwei Leuten besteht, ihn fast vorantreiben. Also man kann High Life auch anders erzählen. Man kann sagen, es wird in Rückblenden auch gezeigt, wie es dazu kommt, dass diese zwei übrig sind. Und es gibt, wenn man so will, eine Selbstzerfleischung dieser Häftlinge oder Straffälligen, die da auf dieses Schiff gekommen sind. Und es gibt eine Ärztin und am Schluss, die auch so ein bisschen die Kapitänin des Schiffes ist, am Schluss sterben die halt alle, weil sie sich gegenseitig fertig machen, teilweise auch umbringen, selber oder die anderen. Und dann bleiben halt nur zwei übrig. Und das ist natürlich etwas, was sich möglicherweise in unserer Gesellschaft auch noch ereignen könnte. Ein bisschen eben bei der häuslichen Gewalt angesprochen, ist die Gewalt im Raumschiff auch eine bestimmte Form von der häuslichen Gewalt. Und natürlich haben wir den Vögeln vielleicht am ehesten auch, dass die Menschen lernen müssen, das Absurde zu akzeptieren.
Ja,
Also, dass dann der Frieden einkehrt, wenn man es akzeptiert.
also ich würde, weil ich gerade in diesen apokalyptischen Modellen das sehr oft in Erinnerung habe, der Begriff der ansteckenden Allegorie, also der Contagious Allegory. Das ist ein Begriff, den Steven Shaviro in seinem Buch The Cinematic Body entwickelt, am Beispiel der Filme von George Romero, die ja Zombie-Filme sind in diesem Fall. Und für ihn ist eigentlich der Zombie selbst eine ansteckende Allegorie, weil er sagt, Romero hat eine Modernisierung des Zombie-Mythos geschaffen, indem er nicht nur quasi den losgelöst hat aus diesem Archaischen, aus dem Religiösen und daraus eigentlich alltägliche Amerikaner, die aus dem Tod ins Leben zurückkehren, macht, sondern auch uns zwingt, uns selbst darin zu erkennen und selbst zum Zombie zu werden. Ja? Und bei allen drei Filmen, die wir jetzt diskutiert haben, sagte ich ja, die Herausforderung, die diese Filme haben, besteht ja in ihrem Modell, als Versuchsmodell, dass wir selbst uns als Teil davon begreifen. Also auch das sind ansteckende Allegorien, wenn man so will. Man wird bei Erklär dir nie zu einer dieser eingeschlossenen Personen. Man fragt sich, würde ich das aushalten? Wie würde ich darauf reagieren? Würde ich aggressiv werden? Würde ich mir das Leben nehmen? Würde ich zum Beispiel Übersprungshandlungen praktizieren? Denn auch hier ist ja die Übersprungshandlung, die Pflege der Natur, also der anderen Lebensformen, der Pflanzen und so weiter, die einen Trost spendet oder die eine Erfüllung gibt. Bei dem Melancholia ist das auch interessanterweise so. Also diese Ersatzfamilie am Schluss in diesem symbolischen Zelt, das dann natürlich von der Apokalypse heimgesucht wird, das sind alles Dinge, die sehr herausfordernd sind für uns, ja, und uns wirklich affizieren und uns zwingen, in diese Situation hineinzugehen. Und ich glaube, alle diese drei Filme und viele mehr haben eine gewisse konstruktive Kraft auch der Auseinandersetzung, die uns etwas gibt, wenn wir in solchen Situationen sogar sind. Also nicht Handlungsanweisungen, das glaube ich nicht, sondern eher die Auseinandersetzung kann konstruktiv sein, weil man sich selbst verortet und in sich selbst Dinge findet. Ich glaube, es ist eher eine Hilfe zur Selbsthilfe als eine Anleitung, etwas zu finden, was man umsetzen kann, weil dazu sind die Filme zu modellhaft.
Sind Filme Einübungen in bestimmte Zustände, seelische, geistige, auch körperliche Zustände teilweise? Würdest du es so beschreiben?
Naja, also da ich ja davon ausgehe, als Filmwissenschaftler, dass Film etwas Verführerisches hat, also Film zieht uns hinein, Film macht etwas mit uns. Wir bringen zwar etwas mit, wir bringen unsere Sozialisation, unsere Psychologie, unsere Erfahrungen mit in die Filme hinein, deswegen verändern sie sich ja über die Jahre. Aber dennoch ist ein Anteil dieser Filme fähig, uns zu ergreifen, buchstäblich emotional zu ergreifen, das ist ein schöner Begriff dafür, uns eben zu lenken, zu manipulieren. Und ja, teilweise tun das diese Filme, was du sagst, teilweise aber stoßen sie uns ja auch ab. Und sie erregen Widerspruch. Und das ist das, was ich mit der ethischen Herausforderung durch diese Filme meine, dass man eben auch das Falsche erkennen kann und aus dem Falschen lernen kann und für sich andere Schlüsse zieht. Also Einübung kann auch ausgelöst werden durch Abstoßung und konstruktive Neuverortung. Wenn das so gemeint ist, würde ich sagen, ja.
So ist es unter anderem gemeint. Also man könnte sie ja auch beschreiben. Nicht ohne Grund gibt es ein paar Filme, die von Freizeitparks erzählen und von Menschen, die in diesem Freizeitpark Zeit verbringen und dann meistens irgendetwas, oft genug was Schlimmes erleben. Und ein bisschen funktioniert ja jeder Film so. Es sind ja diese Filme, alle Filme über die Entertainment-Industrie. Also Westworld wäre der Klassiker davon.
Und, Zombieland hat da auch geht was davon.
Es, ja. Natürlich, ja, genau. Und die, und das ist dann genau das, dass wir ja eigentlich in jeden Film auch so reingehen wie in eine, ja, in eine Geisterbahn oder in ein Wochenende in Disney World und da Zeit verbringen. Wir wissen gleichzeitig, dass wir am Ende nicht mit unserem Leben bezahlen müssen, normalerweise. Und dass wir da rauskommen, dass wir bestimmte Erfahrungen aber machen, die sinnlich sind, alle Sinne affizieren, aber auch den Geist. Und wo wir im Idealfall dann, das war ja dann ein guter Film, wenn wir verändert wieder herauskommen. Und entsprechend kann das so sein, dass wir auch Haltung übernehmen, aber eben genauso, was du gerade gesagt hast, dass wir es gerade nicht übernehmen, dass wir gerade merken, oh, das ist eine Gefahr, entweder für uns selbst oder für den Staat, die Gesellschaft, für die Erde, für die Natur, was auch immer. Ja? Und in dem Sinn, dass die Filme, ja, wenn man so will, auch Verhaltensveränderungen triggern in alle Richtungen. Also so habe ich das schon gemeint. Also, sie machen.
Ja.
Also so, wenn du sagst, dass diese drei Filme, die wir erwähnt haben, dass die Versuchsanordnungen sind, dann ist das doch auch so gemeint, glaube ich, dass du, dass wir da gewissermaßen Verhaltensweisen durchspielen, dass wir Erfahrungen durchspielen, beziehungsweise dass die Filmemacher tun das stellvertretend.
Ja, genau. Also die Filmemacher schaffen eine Situation, mit der sie uns konfrontieren und die sie uns übergeben in gewisser Weise. Und interessanterweise haben alle drei Filme ja ein offenes Ende. Vielleicht am wenigsten noch Melancholia, weil da ist dann relativ klar, dass die Planeten kollidieren und die Erde ist ja nur ein Viertel so groß oder so. Ne? Von daher zieht sie den kürzeren. Bei High Life ist es so, dass der Film in der Tat seine Fragen fast alle unbeantwortet lässt, was für Denia typisch ist, aber sie macht das ja, sie kaschiert das sehr stark. Also das Interessante ist, dass Denis ja ein sehr sinnliches, sehr körperbetontes Kino inszeniert, das diese Modellhaftigkeit hinter der Körperlichkeit versteckt. Und das wäre dann quasi eine weitere Ebene, in die man hineinkommt, wenn man sich intensiv mit ihren Filmen auseinandersetzt, was die meisten Leute gar nicht schaffen, weil die Filme sind ja gar nicht präsent genug. Also man kriegt sie ja kaum noch. Das ist ja das große Problem. High Life hatte ich mit Mühe und Not noch. Es gibt eine DVD in Deutschland, es gibt auch keine Blu-ray. Das spricht auch wieder Bände, weil es interessiert irgendwie alles wieder keinen. Und da denke ich mir so, ja, klar. Und Lantru ist mal auf Arte gelaufen. Da hieß es noch Der Feind in meinem Herzen, auch ein interessanter Titel. Aber ja, aber das ist so, darüber könnte man schon wieder einen ganzen Podcast machen, ist schon klar. Das ist aber eine andere Strategie als die, die Lars von Trier einnimmt, weil Lars von Trier ja wirklich sehr exponierte Arrangements hat. Er benutzt Tableaus, die sind ja wirklich sehr ausgestellt, also richtig diese ästhetisierten Tableaus. Er benutzt eben diese zwei sehr unterschiedlichen Frauentypen, die er auch als Typen kennzeichnet. Also Kirsten Dunst ist auch physisch völlig unterschiedlich von Charlotte Gainsbourg. Und genau diese Dualismen interessieren ihn viel mehr. Deswegen finde ich bei Lars von Trier ist das Modellhafte, ich meine, The House That Jack Built ist pure Modellhaftigkeit. Das ist eine reine Versuchsanordnung mit dem Zuschauer drin, ja, in diesem Haus. Ja, komm mit mir ins Haus. Und dann haben wir bei Hitchcock, der versteckt das natürlich in diesen Konventionen des Suspense-Kinos, was er ja selbst mehr oder weniger entwickelt hat auch und für das er ja beispiellos steht, beispielhaft steht, muss man eigentlich sagen, sorry. Das ist etwas, was die Modellhaftigkeit manchmal auch wirklich zur Erzählung macht, wie bei Das Fenster zum Hof oder Cocktail für eine Leiche, wo quasi die Filme von vornherein sagen, wir präsentieren dieses Modell. Bei Die Vögel ist das sehr unauffällig. Und deswegen ist es für mich ja, wie gesagt, eine sehr faszinierende Idee, den Film daraufhin nochmal zu lesen. Und er hat tatsächlich eine latente Stimmung, die man als paranoide Stimmung auch dieser Zeit vielleicht lesen kann. Denn es ist ja nicht zufällig, dass John Frankenheimer hat zur selben Zeit der Manchurian Candidate gemacht zum Beispiel. Also Filme, die den Kalten Krieg zum Beispiel als Grundstimmung aufnehmen. Und ich glaube, es ist dieses paranoide Gefühl, was wir heute als zeitgemäß auch wieder verarbeiten können für uns, woraus wir auch was lernen können.
Zur Paranoia, ja, man würde den Zustand der Paranoia wahrscheinlich sogar als Furcht, mehr noch als Angst beschreiben. Was glaubst du als Film- und Kulturwissenschaftler, was ist das so für ein Gefühl, was jetzt während dem Corona-Ausnahmezustand, an dem wir miteinander reden, kann man vielleicht sagen, wir sprechen am Montag vor Ostern im April 2020, für diejenigen, die das in 20 Jahren sehen, ist das voll vielleicht drin. Wichtig, ja. Historisch? Ja, also wir sind voll im Ausnahmezustand. Was ist das aber für ein Gefühl, was du eigentlich, oder was sind es für, es können ja auch mehrere sein, für Gefühle und Verhaltensweisen, die du beobachtest, die du erkennst? Was macht der Ausnahmezustand mit uns?
Also das Interessante ist, wir sind sehr auf unsere persönliche Umgebung fixiert. Das heißt, wir sind gezwungen, uns mit uns und unserem Umfeld aktiv auseinanderzusetzen, wenn wir es nicht ignorieren. Also es gibt natürlich immer andere Strategien. Aber ich denke, die Auseinandersetzung, man kommt nicht drum herum, ne? Weil irgendwann muss man sich beschäftigen, irgendwann fragt man sich, warum habe ich eigentlich wegen Marie Kondo alle meine Bücher weggegeben oder sowas. Also ich habe das nicht gemacht, aber manche haben das gemacht. Und dann dachte ich mir irgendwann, zum Glück, ich hatte recht. Aber das ist nur eine Sache. Die Ängste, also sagen wir mal, dieser Grundzustand der Angst, ein unsichtbarer Feind lauert da draußen. Man geht einkaufen, man fühlt sich plötzlich, obwohl es wird ja schön geregelt, ich war vorhin einkaufen, jeder durfte nur mit einem Wagen reingehen, die Wagen waren abgezählt, 15 Wegen, mehr durften nicht rein. Man musste warten, man steht da, denkt sich so, fasse ich jetzt mein Handy an, ist es kontaminiert, weil ich war vorher schon am Post irgendwie stand. Ich gehe dann auch nicht mehr zum Postamt, sondern oder zu dem Postshop, wie man heute sagt, sondern man geht ja zur Paketstation. Ja? Und da muss man dann wieder den Bildschirm anfassen. Und es ist der unsichtbare Feind, der scheinbar überall lauert. Dann fragt man sich, warum hat die eine hinter mir eine Maske auf, aber die vor mir nicht? Und ich habe selbst natürlich eine auf, weil ich ja nett bin. Und andererseits aber sind diese ganzen Dinge, man wird komisch angeguckt, wenn man Gummihandschuhe anhat, dann wird dann gesagt, nee, Gummihandschuhe bringen sowieso nichts, lieber die Hände waschen. All diese Dinge erzeugen einen Dauerzustand von Ängsten, von diffusen Ängsten. Und die nimmt man mit nach Hause. Dann fragt man sich, was mache ich mit meinen Schuhen? Lasse ich sie vor der Tür stehen? Sind die jetzt auch kontaminiert? Hat jemand auf den Boden gehustet? Ich meine, ich will jetzt nicht das Bild erzeugen, dass ich in ständiger Panik bin. Das bin ich nicht. Aber es ist so, dass man immer das neu justieren muss. Man muss sich immer fragen, was ist noch rational? Wo beginnt das quasi? Wo beginnt eine Paranoia? Also eine fast pathologische Angstzustand. Dann ist es so, was gucke ich mir im Fernsehen an oder im Internet? Gucke ich mir diese Sendungen an, wo ständig irgendwas gequatscht wird darüber? Dann wird das eine und das andere erzählt. Man weiß nicht mehr, was stimmt jetzt und so weiter. Dann gibt es natürlich die Unterhaltungsformate. Dann kann man sich fragen, gucke ich mir jetzt Contagion oder Outbreak an, um halt quasi zu verstehen, das passiert, wenn der Worst Case eintritt. Also ich habe mir dann einfach Mad Max 2 angeguckt. Und dachte dann drüber nach, was könnte man davon überhaupt noch umsetzen. Es ist sehr lustig, weil viele Leute sich ja zu sowas sehr ironisch äußern. Da gibt es dieses Meme mit den Figuren aus Mad Max 2, wo drunter steht, wie lange müssen wir eigentlich warten oder kann man sich direkt so anziehen? Andererseits meinte einer, ich habe drüber nachgedacht und ich bin nicht fit genug für die Apokalypse. Das ist zum Beispiel etwas, was auch wichtig ist. Man fragt sich plötzlich, das Zuhause sitzen, der Rücken tut weh. Also das muss man ganz klar sagen, nach 2 Wochen Homeoffice, man merkt diesen Verfall. Und da kann man noch so viel Yoga gegensteuern. Es ist tatsächlich keine menschlich geeignete Lebensform. Also hat man Angst um sich, ja? Um sich, vor einem unbekannten Feind, vor seinen Mitmenschen. Man hört plötzlich daneben an, es ist eine Party, man fragt sich, wie sind die sozialen Bedingungen, wie haben die sich verändert? Und man hat Angst, natürlich kontrolliert zu werden draußen. Ne? Also ich war im Wald spazieren, dann hörte ich irgendwie so eine Durchsage und dachte mir, was? Das Ordnungsamt fährt den Waldweg entlang, ja, mit dem Megafon und sagt, bitte halten Sie sich nur, wenn es unbedingt nötig ist, draußen auf. Und dann denke ich mir, ja, ist nötig, weil ich keine Sonne sonst abbekomme. Gut, also ich wollte es nicht so ausführlich jetzt machen, aber das ist ein ganzes Netzwerk von diffusen und konkreten Ängsten, die eine Grundstimmung erzeugen, die ich als vorparanoide Lebenshaltung bezeichnen würde. Die kann sich natürlich wieder ändern, wenn wir wieder etwas aufbauen. Auch die Angst vor diesem Zusammenbruch. Passiert denn was jetzt nochmal? Oder geht das wieder langsam zurück? Oder bin ich danach arbeitslos? Das sind zum Beispiel Fragen, die ja früher oder später eintreten. Ja? Also, sie ist bei mir jetzt nicht eingetreten, bei Freunden von mir schon. Aber andererseits, in 2 Monaten wäre das eine andere Frage, wenn man in wirtschaftlichen Kontexten aktiv ist. Ist das eine Frage? Wenn man verbeamtet ist, kann einem das erstmal egal sein, aber in einem halben Jahr muss man dann auch nochmal neu drüber reden.
Ja, ich merke schon, eigentlich möchte ich dich als erstes mal fragen zur Beruhigung unserer Zuschauer auch, wie viel Klopapier hast du genug zu Hause?
Ich habe tatsächlich 8 Rollen. Also Rollen, nicht Pakete. Ne? Ich
Ja.
bemühe mich in der Tat aktiv, und das ist auch meine Challenge, mit sehr wenig auszukommen, weil das ist aber wirklich etwas, was mich immer schon beschäftigt, weil man braucht das nicht. Ja? Es gibt alternative Möglichkeiten, die wesentlich gesünder sind. Und auch der Umweltfaktor ist dabei wichtig. Also das ist einfach absurd, was passiert ist. Und insofern, also Klopapier ist der größte Irrsinn, das glaubt einem in 5 Jahren schon keiner mehr. Ja? Was da, ich meine, diese leeren Paletten, ich meine, ich habe die auch gesehen in den Supermärkten. Heute war es anders, weil die Leute dürfen jetzt, ja, wie gesagt, nur noch portioniert eintreten und nur noch ein Paket mitnehmen. Gut. Manche nehmen immer noch jedes Mal ein Paket mit. Ja? Nur ich weiß nicht, was die damit machen. Also ich find das wirklich also lächerlich. Eigentlich fällt mir kein anderes Wort ein.
Ja, nein, ich verstehe es ja auch nicht. In Berlin ist es tatsächlich immer noch so, dass hier zu Berlin-Mitte zumindest die Supermärkte und die DM-Märkte oder ähnliches, Rossmanns, da gibt es keins. Zumindest dann, wenn ich ankomme. Ich kaufe nicht morgens ein, sondern eher nachmittags oder früher Abend. Es gibt auch keine Küchenrolle mehr. Das Einzige, was vielleicht noch gibt, ist das sündteure, irgendwie in Plastikfolien eingepackte Feucht-Klopapier. Was, glaube ich, für die Umwelt noch viel schlimmer ist als alles andere. Und aber das normale Papier, egal wie viele Lagen, das gibt es ganz selten. Und mir ist es auch nicht klar. Ich glaube, dass dann auch diese Mangelbilder, die erzeugen natürlich auch die Nage, weil dann irgendwann nach 4 Wochen denkt man dann doch, naja, wenn es das einfach nie gibt, vielleicht kaufe ich dann doch mal besser jetzt was, wo es denn einmal da ist. Aber also tatsächlich, ich frage mich auch, ich bin, glaube ich, wirklich in dem Fall jetzt, das habe ich an deiner Schilderung des Gangs nach draußen gemerkt, da bin ich weniger ängstlich oder irgendwie anders gepolt. Also tatsächlich habe ich keine Maske. Masken müssen wir ja gleich auch nochmal drüber reden. Aber ich mache auch nicht, ich habe mich noch nie gefragt, ob ich die Schuhe nach Rückkehr, ob die kontaminiert sein könnten. Ich habe schon in der Regel Handschuhe, aber so Woll-Winter, weil es ja auch relativ kalt war und weil ich oft mit dem Fahrrad fahre. Aber die habe ich dann auch in der S-Bahn, wenn ich dann an den Pfosten fasse oder so, dann habe ich die in der Regel an. Aber das ist so mit das Einzige. Ich setze mich vielleicht nicht gerade neben irgendjemanden, der hustet. Aber ich denke mir erstens, die Wahrscheinlichkeit ist wahnsinnig hoch, dass ich mich anstecke. So. Zweitens, irgendwann muss ich mich anstecken. Und es ist noch eine gute Frage, wenn man wirklich kalkulieren will, ob man das nicht besser jetzt macht, solange noch Platz ist in den Krankenhäusern, als in 4 Wochen, wenn da keiner mehr sein wird. Und weil das ist ja immer noch so, die Apokalypse, der Untergang unserer jetzigen Welt, der steht uns eher noch bevor. Es spricht sehr viel dafür, dass wir diese sogenannten Zustände wie in Italien, dass wir die auch bei uns haben, wenigstens in Ansätzen, wenigstens in manchen Krankenhäusern. Wir wissen schon jetzt, dass in den Pflegeheimen und Altenheimen die Leute teilweise sterben, wie die Fliegen, und dass das noch stark zunehmen wird, wenn nicht ein Wunder passiert. Das ist eine rein statistische Tatsache. Insofern muss man sich, glaube ich, darauf einstellen, dass es noch sehr unangenehme Wochen gibt, unabhängig davon, ob die Ausnahmezustände wieder lockern, dass es noch sehr unangenehme Wochen gibt, was so bestimmte Einzelfälle in bestimmten Bereichen, Cluster heißt das jetzt, habe ich gelernt, in bestimmten solchen Clustern geben wird. Und trotzdem habe ich nicht eine extreme Angst davor, was vielleicht auch naiv ist. Tatsächlich habe ich mich schon gefragt, bin ich da naiv, bin ich leichtfertig, bin ich gefühllos, fehlt mir da die Fantasie, mir irgendwas vorstellen zu können. Das kann ja auch sein, dass das mein Problem ist und nicht das der anderen oder der Seuche oder der Medien. Ich habe auch das Gefühl, dass diese ganzen Diskurse, die stattfinden, zum Beispiel diese Dauersendungen im Deutschlandfunk oder die Tatsache, dass es seit 4 Wochen jeden Abend eine Sondersendung gibt, was zu einer Programmverschiebung führt, statt dass man einfach sagt, wir machen jeden Tag eine halbe Stunde länger Tagesschau, weil so viel zu berichten ist und es scheinbar den Bedarf gibt. Aber nein, es wird alarmistisch als Sondersendung, als Brennpunkt mit entsprechenden roten Buttons irgendwie auch vermarktet. Und es gibt auch Illner Spezial, was schon nach 3 Wochen ja nicht mehr spezial ist, sondern das Konkurrenzprogramm zu Anne Will,
Der
was auch eindeutig
Standard.
besser ist als Anne Will. Ja, solche Sachen. Aber dadurch wird ja auch eine Panik suggeriert. Es wird suggeriert, es gibt Grund, Angst zu haben, es gibt Grund, panisch zu sein oder mindestens aware, wachsam zu sein. Und es ist etwas Besonderes und jeder, der das nicht anerkennt, der macht was falsch. Das ist ja das, was man will. Also könnte man hier auch, ohne irgendetwas an der Infektion zu leugnen, trotzdem in dem Sinn paranoid werden, dass man sagt, die Bedrohung ist nicht etwa der Virus, sondern die Bedrohung ist die Angst der anderen und ist das Verhalten der Obrigkeit.
Naja, also die Strategie scheint ja tatsächlich nicht zu sein, Panik zu vermeiden, sondern Panik auszulösen, um bestimmte Verhaltensmuster zu begünstigen und danach durch Gesetzesänderungen kontrollierbar zu machen. Von daher haben
Kontrollierte
wir,
Panik.
genau, kontrollierte Panik,
Kontrollierte Panik.
die in gewisser Weise vermeiden soll, dass das eintritt, was man also von solchen Prepper-Videos und so weiter vorher erzählt bekam. Also Leute, die sich aktiv vorher auf einen möglichen Zusammenbruch gesellschaftlicher Strukturen vorbereiteten, die auf YouTube oder so Sendungen machten, wo sie erklären, nach 2 Wochen passiert das und nach 3 Wochen wird die Armee eingesetzt und nach 4 Wochen haben wir kein Trinkwasser mehr und dann, was weiß ich, dann werden wir mit Seuchen zu tun haben, weil ja die Leute dann ihre Toiletten nicht mehr sauber bekommen und dadurch halt quasi Fäulnis und Schimmel und alle möglichen Krankheiten sich verbreiten. Das sind quasi Dinge, die sollen vermieden werden, indem eine kontrollierte Panik quasi das kontrollierbar macht, dass die Leute quasi vor Angst ruhig sind, wie so ein Kaninchen, ja, vor dem Fressfeind. Und das ist vermutlich bisher gelungen, Ob das in 2, 3 Wochen auch noch so ist, weiß man nicht. In einem totalitären Staat wie China zum Beispiel, der sowieso darauf fixiert ist, der auch seine Bürger sowieso in einem Grundlevel der Angst hält vor den staatlichen Unterdrückungsmechanismen, da ist das eine andere Situation. In Italien muss ich sagen, weil ich mit italienischen Freunden gesprochen habe, die wirklich erstaunlich wenig dazu persönlich sagen wollten, weil sie so betroffen sind dadurch, also weil sie auch beklommen sind und wirklich dann das als Dark Times begreifen. Jetzt muss man sagen, gut, dort ist es wirklich eskaliert und dann zu sehen, dass das Einzige, was sich in der Straße bewegt, dann der Leichenwagen ist oder der Armeelaster, das sind schon drastische Erfahrungen, würde ich sagen, und Eindrücke, die man selbst so nicht erleben will. Jetzt ist Italien natürlich anders strukturiert und gut, ich will das für Berlin nicht ausschließen. Ich bin ja nur teilweise in Berlin, aktuell jetzt nicht. Man könnte, da wir hatten darüber geredet, darüber streiten, ob es gut ist, in Berlin zu sein oder nicht. Ich habe nicht das Grundvertrauen in die Charité, wie du das hast. Aber das ist auch aus eigener Erfahrung, weil ich in gewisser Weise eine Risikogruppe bin durch eine starke Allergieanfälligkeit. Und die hat mich mit der Charité schon in Erfahrung gebracht. Auf jeden Fall ist es so, dass momentan im Rhein-Main-Gebiet tut sich nichts. Also man merkt das nicht wirklich. Es ist sehr ruhig und die Leute sind sehr freundlich zueinander. Es gibt wenig sozialen Stress. Ich bin aber auch nicht in dem Brennpunkt direkt. Wie das tatsächlich aussieht, weiß man nicht. Also das ist die Oberfläche. Und wie sich das entwickelt, das kommt wirklich drauf an. Ich denke, der soziale Stress wird ja steigen, auch durch die Gefahr, den Job zu verlieren. Und das ist für viele natürlich existenziell. Und sobald das mehr in den Fokus noch tritt, also in 2, 3 Wochen, dann wird sich die Stimmung verändern. Und dann wird vermutlich auch eine größere Rücksichtslosigkeit eine Rolle spielen. Denn dann wird tatsächlich das nicht mehr so sein, ich schütze die anderen vor mir oder irgendwas, sondern dann geht es darum, wie komme ich hier lebend durch. Und das ähnelt dann schon eher diesen unangenehmen Situationen. Das ist aber jetzt wirklich eine sehr vorsichtige Schätzung einfach nur. Und deswegen vermute ich, dass man sich sehr bemühen wird, schrittweise Veränderungen einzuführen, die das so weit nicht kommen lassen. Denn ja, die Politik wird daran gemessen werden. Also diejenigen, die jetzt das Sagen haben, werden das verantworten müssen. Und es wird nicht überall so sein, dass man dann trotzdem gewählt wird, vielleicht wie in Amerika, wo man ja die absurdesten Dinge mittlerweile mitbekommt, aber auch völlig unverständlich. Also ich verstehe es nicht mehr, aber darüber kann ich auch deswegen nicht reden. Aber es ist so, dass in
Nein.
Deutschland, denke ich, wird es sehr stark damit stehen und fallen, wie sehr man da noch was retten kann. Also wie viel gerettet wird von dem Sozialsystem, von dem beruflichen Situationen und eben auch von also dem potenziellen Leidensvolumen, was da vermieden werden kann, daran wird es gemessen.
Tatsächlich ist die Macht, glaube ich, etwas, nach dem man jetzt fragen muss. Es sind ja interessante Beobachtungen. Also zum einen die Beobachtung, das haben auch Wissenschaftler und Politkommentatoren schon beschrieben, als die Stunde der Exekutive. Also auf einmal sind die Leute, die im Amt sind, die qua Amt handeln müssen, also auch sehr praktische Maßnahmen beschließen oder andere ablehnen müssen, die Experten berufen müssen, das sind die Wichtigen. Das sind auch die Politiker, also da die CDU regiert, auch in vielen Ländern, die Ministerpräsidenten stellt, sind es vor allem auch die CDU, die hier zunimmt in den entsprechenden Umfragen. Es ist gleichzeitig so, dass ich es interessant finde, dass in den Talkshows der ersten 3, 4 Wochen fast nur CDU-Politiker saßen, schon die SPD. Koalitionspartner war wenig vertreten. Und es gab einmal eine absurde Anne-Will-Sendung, wo tatsächlich von 5 Gästen 3 CDU-Politiker waren. Ja, und es hat niemanden gestört. Das gehört natürlich auch zu dem, was man am Fernsehen zu kritisieren hat. Noch prägnanter finde ich, wie die demokratische Opposition, von der nicht-demokratischen reden wir jetzt nicht, wie die aber verschwindet. Sie taucht jetzt langsam wieder auf. Tatsächlich war gestern bei Anne Will, bei Maybrit Illner die erste Sendung, die meiner Meinung nach überhaupt eine Sendung war mit Politikern ohne ein CDU-Mitglied. Und da saß dann auch Herr Habeck.
Ja, genau.
Von der Regierung war SPD Giffey. Ja?
Genau.
Und Habeck habe ich zum ersten Mal gesehen in der Talkshow. Ich habe tatsächlich heute Morgen im Deutschlandfunk, gibt es eine Sendung, die heißt Kontrovers, das ist so ähnlich. Da war dann Füchs, der auch ein Grüner ist, Gesundheit. Und das war interessant, dass die jetzt langsam kommen wieder, weil es vielleicht auch verschiedenen Leuten aufgefallen ist, dass das so jetzt auch nicht geht. Also wir haben auf der einen Seite die Stunde der Exekutive und tatsächlich die öffentlich-rechtlichen Medien, die hier zu dem werden, was ihnen immer vorgeworfen wird von den Wutbürgern, nämlich zum Staatsfunk und zum CDU-Funk. Und was sie sonst vorher nicht so waren, aber jetzt im Augenblick in der Krise sind sie es dann schon.
Ja, das ist erstaunlich. Ganz
eindeutig, ja, dass sie eine Stabilisierungsabsicht haben. Also das bestätigt vieles, was wir aus Paranoia-Filmen aus den 70er Jahren zum Beispiel kennen. Network. Und dann haben wir natürlich die Tatsache, dass die Bevölkerung, die Wähler ja auch so reagieren, dass sie das belohnen, dass sie so jemanden wie Söder toll finden, weil er, ich muss gleich sagen, ich habe gar nichts gegen Söder, aber natürlich hat er von der Rhetorik, er versucht die schon immer anzutreiben und er versucht immer der Erste zu sein. Ja, so wie, also der Erste zu sein, der das macht, was die Österreicher vorher machen, sagen wir mal so. Weil heute auch wieder kurz das beschlossen hat, am heutigen Montag, dass der Ausnahmezustand gelockert wird. Söder wird der Erste sein, der das dann auch irgendwann macht. Aber noch nicht. Und das finde ich, dass man das gut da beobachten kann, dass wir so eine Sehnsucht, nennen wir es mal, nach dem Führer haben, nach der starken Hand, dass sich niemand im Auge dafür interessiert, dass demokratische Verfahren geachtet werden, auch nicht die Opposition. Wir wissen, dass die Gesetze, gegen die meiner Meinung nach gar nicht zu sagen ist, aber diese Sondergesetze wegen Corona, dass die in drei Sitzungen, was es noch nie gegeben hat nach dem Krieg, an einem einzigen Tag, drei Lesungen heißt das, drei parlamentarische Lesungen, durchgepeitscht wurde, ohne jede Gegenstimme, auch nicht von der AfD. Und das sind vielleicht Zustände, wie sie auch nicht sein müssen. Es könnte sich die Opposition ja auch enthalten und sagen, wir tragen das mit und das, was wir anders machen würden, das sagen wir ein andermal. Das sagen, darüber reden wir später. Aber das genügt nicht, sondern da hat die Opposition offenbar Angst, dass, wenn die Reihen nicht fest geschlossen werden, dass man es ihnen nachtragen wird, nicht etwa der Regierung. Dass man ihnen vorwerfen wird, ihr seid ja nicht mitgezogen, ihr wart wieder die Bedenkenträger, typisch die kopfgesteuerten Intellektuellen, so lautet dann das Vorurteil der Anti-Intellektuellen, die jetzt wieder irgendwas zu meckern haben, statt einfach zu machen, was zu machen ist. Merken wir in der Krise, dass die Diktatur uns in Deutschland näher ist, als wir es wahrhaben wollen?
Also ich finde es interessant, dass ich nicht das Gefühl habe, dass die Krise den tatsächlich totalitär gesinnten Politikern nützt, sondern dass wir eher eine autoritäre Umschrift haben von Leuten, gerade die Merkel-CDU, die eine Linie vertritt, die man eigentlich nicht erwartet hätte, die aber natürlich logisch ist, ja. Und die auch auf die Weise zu funktionieren scheint, die auch mit Sicherheit weiteren Zuspruch und Erfolg bringen wird, es sei denn, es eskaliert alles. Weil dann könnte das natürlich komplett schief gehen. Aber es spricht ja einiges dafür, dass man mit diesem kontrollierten, autoritären Gestus, diesem paternalistischen, einen Nerv trifft, der tatsächlich die Bevölkerung in Teilen beruhigt und quasi auch handhabbar macht. Also diese diffuse Sehnsucht nach dem guten demokratisch basierten Führer oder der Führerin, das ist ja durchaus hier so zu formulieren, das wäre im Grunde das Symptom dieser Zeit auch. Also man wird rückblickend sagen, es ist ja kein neuer Faschismus, mit dem wir es hier zu tun haben. Ja, also zumindest sehe ich das nicht, sondern es ist tatsächlich eine extrem paternalistisch autoritäre, konservative Regierungsform, die sich zwar demokratisch rückversichert und absichert und auch vorgibt, für die Bevölkerung zu agieren, sich auch vor bestimmten Bereichen hütet. Also es gibt da schon die Prinzipien, die etabliert wurden von Diversität und Gleichberechtigung, die dann auch hochgehalten werden. Ich denke, da wird man jetzt nicht dran rütteln oder sowas. Und das sind ja die Bereiche, die jetzt wirklich rechtsextreme Tendenzen in Frage stellen. Das ist etwas, was hier keine Rolle mehr spielt. Deswegen wird das auch so leicht akzeptiert, weil es nicht so aussieht. Ja, es sieht nicht zum Verwechseln aus. Und man hört ja auch erstaunlich wenig und erfreulich wenig dann wiederum aus dieser extremen Richtung. Unerfreulich wenig hört man tatsächlich aus den linken Kreisen, also vor allem den Reflektierten, die, wenn man mal was liest, wirklich auch interessante Ideen vertreten können. Auch in Amerika gibt es ja solche Tendenzen, die auch zu Recht darauf verweisen, dass bestimmte Strukturen überholungsbedürftig sind, schon lange, und die aber jetzt spätestens tatsächlich überholt werden müssen. Bestimmte, ja, also gut, wir haben ja noch das Glück, dass wir ein Gesundheitssystem haben, das halbwegs noch praktikabel ist. Es wurde abgebaut, es wurde durch diese Wirtschaftlichkeit reduziert, aber ich denke, da ist noch was zu retten. Das ist in anderen Ländern ja verheerend. Ja? Und man sieht ja, was passiert, wenn wirklich rechte oder rechtsextreme Leute wie in Brasilien oder in den USA, ich sage es einfach mal so, an der Macht sind. Da geht es um Verleugnung, da geht es um die Rettung der Geldressourcen und die Wirtschaft, es geht dann ums Militär. Es sind völlig andere Werte. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob man möglichst viele einfache Leute rettet oder nicht, erst an dem Punkt, wo man nicht mehr drumherum kommt. Dann gibt es dieses Umsteuern.
Ja, jetzt, ich finde auch, ich muss fürs Protokoll das nochmal deutlich auch aussprechen, dass ich nicht finde, dass Deutschland gerade einen neuen Faschismus erlebt oder auf dem Weg dahin ist. Mhm. Ich sehe es gleichzeitig etwas skeptischer als du, und zwar deswegen, weil ich sagen würde, in der Krise zeigt sich die Wahrheit. Mhm. Und es geht schon los, dass wir wissen, dass Denker des Extremen, auch der linken Extreme, dass die immer Politik vom Ausnahmezustand her definieren, während sich demokratische und liberale Denker dadurch kennzeichnen, dass sie Demokratie, dass sie Politik vom Normalfall aus definieren. Und auch nicht jederzeit, wenn ein Problem auftritt, gleich den Kriegszustand ausrufen. Das unterscheidet sich ja Merkels Rhetorik schon von Macrons Wohlwollen, scheint mir. Wobei ich verstehe, dass man vom Krieg redet, wenn man sagen möchte, etwas ist ernst. Aber man könnte es trotzdem machen. Ich fand es auch ganz interessant, mir mal diese Rede des schwedischen Ministerpräsidenten, der da auch einen dritten Weg symbolisiert, der sehr stark an die Verantwortung appelliert, was Merkel auch nicht tut. Das Wort Verantwortung, ich habe es mal nachgezählt, kommt bei ihr kein einziges Mal vor. Beim Schweden in einer halb so langen Rede 22 Mal. Und das ist schon ein markanter Unterschied. Man kann das in anderen Worten auch sehen. Und tatsächlich kommen mir die Selbstverantwortung der Bürger, das Mitspracherecht der Bürger hier sehr zu kurz. Wir erleben also einen, wie du es genannt hast, Paternalismus. Das ist eher ein Maternalismus hier in diesem Fall, weil Mutter Merkel ja regiert.
Ja, und bei Söder aber, ist es natürlich.
Ja, natürlich. Ja, da ist es der Paternalismus. Und wir sehen gleichzeitig auch, dass wir, glaube ich, dass es ja nicht hieße, ich habe das angedeutet, man könnte sich auch enthalten als Opposition, man muss nicht bei allem zu 100% zustimmen, um deutlich zu machen, dass man jetzt der Regierung nicht ins Handwerk pfuschen will und nicht mit irgendwelchen Formalismen etwas behindern möchte. Gleichzeitig scheint es mir nötig zu sein, dass man auf Formalien verweist, auf rechtsstaatliche Verfahren, überhaupt auf Verfahren. Und das Prinzip des Beordre de Mufti, selbst wenn der Mufti auch mal was richtig macht, dass man dem vielleicht eher skeptisch begegnet, weil zur Demokratie gehört eben die Quasselbude, die Laberrunde, dass man einmal mehr nachfragt, überprüft, einen Experten mehr zu Rate zieht, selbst wenn diese Experten zum Teil alle 2 Wochen ihre Meinung selber ändern, was wir ja auch gerade erleben können.
Oh ja.
Und mir scheint das Parlament der vielen Stimmen, ja, das Aushallen, weil eben keiner weiß, wo genau der Weg ist, dann, das scheint mir schon eine Tugend zu sein. Und ich denke, dass wir in Deutschland vielleicht beobachten können, dass wir weniger gefährdet sind als Demokratie, als das jetzt Ungarn oder USA oder Brasilien sind.
Ja.
Aber am Beispiel England, was sich so in so einem Zwischenstadium befindet, dann schon merken, dass das, was man, das ist nicht Faschismus, aber man spricht in der Staatstheorie zum Beispiel vom Bonapartismus, was so ein Mittelding ist, vom Cäsarismus, ein Mittelding ist aus autoritärem Führertum, was dann gar nicht mehr demokratisch ist, und der demokratischen Herrschaft. Dass wir so einen Bonapartismus, da erleben wir so bestimmte Tendenzen, scheint mir auch kann man in Deutschland durchaus auch nachweisen, weil es immer wieder mal so die Versuche von exekutiver Seite aus gibt, auch vom Herrn Laschet, dem man das nicht zugetraut hätte, also kleine Durchpeitschgesetze zu veranstalten. Ja, also Laschet hat zum Beispiel vergangene Woche vorgeschlagen, das ist dann in dem Fall wirklich ausgebremst worden, auch von der eigenen Koalition, aber der hat immerhin vorgeschlagen, was genug ist, dass man Ärzte zwangsrekrutiert. Ja, also praktische Ärzte, dass sie in Krankenhäusern aushelfen müssen, auch wenn sie keine Ahnung haben, und dass verrentete Ärzte zurückgeholt werden. Und zwar zwangsweise, nicht wenn sie sich melden, um zu helfen, sondern sie müssen. Und da bin ich nicht sicher, ob ich in so einem Land leben will, wo das dann passiert.
Naja, aber das ist natürlich etwas, was vorgelebt wird, was den Ausnahmezustand in anderen Systemen schon kennzeichnet. Und es ist natürlich auch ein Signal, ja. Und ja, das ist sicher ein guter Ansatz, zu sagen, in der Ausnahmesituation zeigt sich das, die wahre Natur. Das gilt ja für jeden Menschen. Also im Endeffekt muss man permanent.
Ist denn das so, hättest du dir so einen kompletten Shutdown der Gesellschaft, sagen wir zu 80% Shutdown der Gesellschaft, hättest du dir den vorher vorstellen können oder hat dich das überrascht?
Ich habe das nie auf dem Schirm gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe das nicht in Erwägung gezogen. Mir leuchtete eher ein, dass eine Situation eintreten kann, in der zum Beispiel, also eine Kriegssituation, eine Einmarschsituation oder sowas. Aber selbst das ist ja nicht jetzt wirklich so, dass man das Gefühl hatte, das passiert jetzt übermorgen. Dass man aber jetzt sieht, ganz schnell werden Grenzen geschlossen, ganz schnell werden bestimmte Verordnungen durchgesetzt und kontrolliert und unter Strafe gestellt. Nein, das habe ich mir so nicht vorgestellt, muss ich ehrlich sagen. Nein. Ja, also ich würde jetzt gern sagen, klar, ja, aber so ist es nicht. Nein.
Ja,
Bei dir?
also es nutzt auch nichts, wenn man sich solche Filme anguckt wie du.
Nee.
Ja, also ich
Oder
habe mir
du?
das so auch nicht vorstellen können. Nein. Ja, genau, ich habe mir das auch nicht so vorstellen können.
Ja.
Ich habe mir schon, da ich ja auch wie du auch natürlich auch Bücher der politischen Theorie zum Beispiel lese, ich muss sagen, ich habe immer Agamben ein bisschen übertrieben und hysterisch sehr pessimistisch gehalten
Ja.
und immer gedacht, ah, das kann man schon so denken, aber der spinnt doch auch ein bisschen. Und das geht mir seit 2, 3 Wochen so, dass ich denke, nee, der hat schon mehr Recht, als ich mir das wünschen würde.
Ja.
Und also wenn er seine Theorien vom nackten Mensch, wo nichts mehr übrig bleibt, außer man hat den Körper, den man hat, und alles andere steht zur Disposition. Und der Körper steht natürlich auch in dem Sinn zur Disposition, dass er gefangen werden kann, dass er gefoltert werden kann. Und ich glaube, dass es natürlich interessant ist. Ich habe mir mal am Anfang, die kann ich dir mal zumailen und ich werde vielleicht was drüber schreiben, meine Liste gemacht von Denkern, die jetzt an der Zeit sind. Ja, und abgesehen, dass da so ein paar Leute vorkommen, wie Heinrich Heine mit seiner Matratzengruft, der die letzten 8 Jahre seines Lebens, ähnlich wie Proust, eigentlich das Bett nicht mehr verlassen hat.
Ja.
Abgesehen von solchen Leuten oder Montaigne in seinem Turm, kommen dann natürlich schon die Realisten des Politischen, also Carl Schmitt mit dem Ausnahmezustand,
Genau.
Machiavelli, und auch Hobbes als Leviathan, die kommen schon wieder. Und man hat das Gefühl, dass die schon zur Gegenwart vieles zu sagen haben. Ich würde gerne, so wenn wir in die Zielgerade jetzt dieses Gesprächs gehen, noch auf einen Punkt zu sprechen kommen, der wieder was anderes ist, der uns ein bisschen zum Kino zurückführt. Wir haben vorhin schon mal kurz über die Gesichtsmasken gesprochen
Ja.
und die Tatsache, dass man das tragen soll in der Gesellschaft, was sehr interessant ist, weil die gleiche Gesellschaft vor wenigen Jahren noch darüber verhandelt hat, ein Vermummungsverbot zu verkünden und man nach wie vor eigentlich die Burka schon für ein Zeichen des Terrors und des Extremismus sieht. De facto gibt es jetzt eine Art Mini-Burka für jeden Bürger, der dadurch sich als anständiger Bürger qualifiziert. Ich würde gerne wissen, was dir zu den Gedanken einfällt, dass wir ja das Maskenmotiv im Kino haben, in den verschiedensten Varianten, wenn man an den Mann mit der Maske denkt, wenn man an Filme, wo das eher so der Maskenball als so ein kleines spielerisches Motiv in diversen, nicht nur Kostümfilmen, aber wenn man an Eyes Wide Shut denkt, aber in so Varianten, wo das eher ein Spielmittel und Mittel des Spiels ist. Aber wir haben natürlich auch die Maske, die verbirgt ein versehrtes Gesicht, ein hässliches Gesicht und auch die Maske, die eher zum Zeichen eines Monsters ist. Manchmal sogar als Clownsmaske, manchmal aber auch als eine Maske, die dann diese Starrheit und diese Leere und auch so ein manchmal so idealisiertes Gesicht, was aber dann tot ist gleichzeitig, also die wie eine Totenmaske von einem lebenden Menschen aufgesetzt wird und meistens zum Teil einer Horrormotivik wird. Sowas haben wir da. Ich folgere daraus, aus den Erfahrungen, die ich im Kino habe, vielleicht kannst du dagegen reden, vielleicht auch nicht, ich folgere daraus, dass die Maske eigentlich keine Zukunft unserer Gesellschaft ist. Selbst wenn man das in Asien manchmal macht und dadurch auch symbolisiert, dass man Empathie hat für den anderen, den man in Sicherheit wiegen möchte, den man gleichzeitig symbolisiert, ich kümmere mich für dich. Das ist aber eine sehr idealisierte Form der Maske. Die Maske heißt auch Entindividualisierung, Gesichtslosigkeit, Typisierung und ja, insofern ist die Maske doch eigentlich ein Vorbote des Bösen.
Ja, absolut. Ich gehe da mit, weil ich natürlich die Entwicklungen auch in den letzten Jahren aufmerksam verfolgt habe. Die Burka-Diskussion, die Vermummungsdiskussion, das sind ja politisch und religiös extremistische Kennzeichen, muss man sagen. Also die religiös motivierte Vermummung ist das eine, die politisch quasi Unkenntlichmachung ist das andere. Beiden wird unterstellt, dass es suspekt ist, weil man eben am Gesicht nicht mehr ablesen kann, wer es ist und welche Intention diese Person hat. Es ist auch eine Auflösung von nicht nur Identität, auch Geschlechtlichkeit und so weiter, die dabei mitspielt. Andererseits gibt es natürlich diese große Welle an Superhelden, an populärkultureller Maskenkultur. Ich finde es absolut frappierend, dass ausgerechnet die Erlöserserie der jetzigen Gegenwart, der The Mandalorian ist. Also wegen dieser Serie soll man sich Disney Plus holen. Ja? Und das ist der Held, der niemals die Maske absetzt, weil das gegen seinen Glauben ist. Ne? Also ist eigentlich durchaus religiös motiviert. Ich denke, es gibt eine durchaus populärkulturell basierte, so ein Subtext, der die Maske wirklich etabliert hat, so mehr und mehr. Und auch die zum Beispiel der große Erfolg einer so einer Showrock-Band wie Ghost, ja, also die sind ja auch alle maskiert. Und klar, da kann man sagen, das hat was von dem Glamrock, von Kiss und so weiter. Aber es ist so, also die Maske ist Teil der Populärkultur. Wenn man die Dancefloor-Kultur hat, also das hängt, Cybergoth hat diese fast schon Gasmasken zum Teil kultiviert für sich als Zeichensystem und benutzt das als wie so ein Gestus des apokalyptischen Biohazard-Zeichen gibt es da. Also diese Dinge. Von daher ist es ganz interessant, dass, glaube ich, die Hemmung, eine Maske zu tragen für Leute, die sich populärkulturell damit auseinandersetzen, gar nicht so groß ist. Also wer Mangas mag, wer auf Cosplay-Conventions geht, wer in Gothic-Discos geht, wer auf Superhelden-Sachen steht und vielleicht sein halbes Leben oder seine halbe Jugend mit Counter-Strike verbracht hat, wird solche Art von Masken irgendwie sogar ganz attraktiv finden. Und es ist erstaunlich, weil, gut, ich habe mich dafür entschieden, in Geschäften tatsächlich eine Maske zu tragen. Ich denke, das ist durchaus, nach den Informationen, die ich habe, kann es sinnvoll sein, das ein bisschen zu reduzieren, das Risiko, für andere und dadurch indirekt für mich, wenn es sonst keiner macht, für mich halt gar nicht, aber gut. ich würde sie jetzt auch nicht immer und mit Genuss tragen wollen, das ist schon klar. Aber das Interessante ist, ich trage ja auch keine medizinische grüne oder weiße Maske, sondern natürlich habe ich ja, mir überlegt, wie, was passt da. Und deswegen wird das schon fast wieder zu einem Stilstatement. Ja? Also ich habe es jetzt nicht griffbereit, aber es wäre, du würdest dich nicht wundern, dass ich natürlich eine Stoffmaske ja, ja. habe, die irgendwie funktioniert. Und das ist ganz interessant, weil dadurch wird sie doch wieder zu einem individuellen Statement und dadurch wird sie doch wieder zu einem Verweis, guckt auf mich, hinter der Maske bin ich. Also es ist gar nicht anti-individualistisch. Anti-individualistisch ist, wenn jeder sich diese grünen oder weißen Medizin-Fließmasken aufsetzt, weil das tatsächlich dann etwas total Distanziertes und Unpersönliches bekommt. Von daher ist es schon fast wieder absurd zu sagen, dass man mit so einer Art modernistisch-individualistischen Geste etwas das Beste aus der Sache macht. Aber ich denke, das ist tatsächlich, das hängt mit der Eingewöhnung durch populärkulturelle Bildwelten zusammen. Und Science Fiction, gerade Star Wars, eben auch diese Kultivierung in popkulturellen Techniken, Kulturtechniken, hat das möglich gemacht. Und ich würde es unterscheiden tatsächlich von der Maske, die aus religiösen und aus politischen Gründen getragen wird. Weil es ist nicht zufällig, dass ja bei Autonomen diese Maske auch Hassmaske heißt. Und ja. Also das hat tatsächlich, ich meine, das Suspekte ist ja nicht von ungefähr. Das hängt ja schon mit einem böswilligen Tragen von Masken auch zusammen. Andererseits in The Purge, also der Filmreihe und der Serie, wird das natürlich auch kultiviert. Ja, also das unkenntlich machen, um die finstersten, die Abgründe nach außen zu kehren, die finstersten Trieben auszuleben. Es ist ambivalent und man fühlt sich ambivalent dabei, also ich zumindest. Das Lustigste dabei war vielleicht der Meme, wo man eine quasi medizinische Maske steht und sieht und darunter steht für Corona und dann so eine Ledermaske und darunter steht für Corinna. Das rettet einen ein bisschen darüber, aber es wurde dann relativ schnell realistischer, als man gehofft hatte zu diesem Zeitpunkt, als das aufkam. Mhm.
Gut, wunderbar. Mit diesem Plädoyer für Masken werden wir jetzt mal den ersten Artischock-Podcast, wir werden sicher irgendwann früher oder später wieder einen machen, beenden. Und ich danke dir sehr für deine Zeit.
Das war sehr interessant. Und
verabschiede mich jetzt erstmal formell. Tschüss. Dann können wir nämlich jetzt schneiden. Und jetzt sage ich nochmal Tschüss. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es war nicht zu lang. Was ich interessant finde, ist, dass Zoom jetzt immer noch durchgehalten hat, obwohl wir schon längst über die 40 Minuten hinaus sind.
Ich sag dir was, das liegt an Folgendem. Das liegt daran, dass wir nur zu zweit sind. Diese 40 Minuten sind nur bei 10 Teilnehmern. Und ich weiß, weil das letzte Mal waren 10 Teilnehmer dabei und dann ist es bei 40 Schluss. Wir könnten jetzt noch 2 Stunden weiterreden.
Wenn du so auch leerst, oder?
Ja. 75 Minuten haben wir jetzt.
Ja, genau.
Ich stoppe jetzt mal.
Ja, also.
Ich lade dir das
stopp
hoch
jetzt bei mal WeTransfer. Genau, WeTransfer und genauso die Tondatei, die du dann, glaube ich, mit deinem Smartphone oder so gemacht hast. Also mal beides, dann kann ich das auch vergleichen für zukünftige Fälle. Das ja,
ist top. Ein Zoom-Aufnahmegerät. Aber das ist von derselben Firma. Guck mal, das ist dieselbe Firma. Steht jetzt
ja, wahrscheinlich.
Ja. Ich habe
hier so ein Sony-Teil. Das ist natürlich auch schön, aber das ist.
Ja, du bist halt auch Journalist, ne? Da muss man sowas haben.
Viel größer, ne? Viel größer.
Ja, sonst bei mir lachen die ja, wenn sie das sehen. Ja, aber ich habe auch schon Interviews damit gemacht.
Man muss mit dem Lachen von anderen Menschen leben können.
Auf jeden Fall. Ich meine, sag mir das nicht. Ich kenne das mein ganzes Leben lang.
Wir sind alte weiße Männer.
Ja, das hätte ich auch nicht gedacht, dass das so bald kommt, aber jetzt ist es wohl soweit. Ja, ich bin ja auch richtig grau jetzt und habe hier eine weiße Strähne, ey. Voll.
Ja, ich
alles sehe. Keine Absicht.
Und nächstes Jahr, ne? Nächstes Jahr ist es soweit.
Oh,
71, 21. Ja, genau.
Ich habe ja. Ja, aber ich werde nächstes Jahr habe ich ein Buch, das ich mir selbst schenke zum 50. Das heißt Schwarz Und da werden alle Texte, die ich über Subkultur und so Kulturtechniken und so geschrieben habe, also ein reine, also kulturwissenschaftliches Buch. Nicht wissenschaftlich, kulturessayistisches Buch wird das sein. Das kommt auch bei Martin Schmitz und das werde ich auf jeden Fall mir gönnen nochmal. Bevor es keine Bücher mehr gibt, man weiß ja nicht, ich meine, was passiert jetzt
Nee,
eigentlich? Gibt
man
es
weiß
nochmal
nicht.
DVDs dann? Gibt es nochmal Blu-rays? Amazon hat ja alles eingestellt.
Ja, das ist aber nur jetzt im Augenblick bei Amazon Klopapierlieferungen übernommen.
Ja, die Wichser.
Und das ist ja so, dass das eigentlich, man muss es ein bisschen publik machen, aber man kann, das wird dazu führen, dass die Leute wieder mehr in Buchhandlungen kaufen. Das Schöne ist ja auch, dass in Berlin die Buchhandlungen aufhaben und sie werden im Rest der Republik ziemlich bald aufmachen. Und die übernehmen, glaube ich, sowieso in ganz Deutschland kannst du dir Sachen liefern lassen. Und ich hole es sogar bei denen ab und sparen sie noch das Porto.
Ja,
Das habe ich mit
ich
denen
denke auch, das ist
schon.
ein guter Punkt, weil es ist bei mir ganz genauso. Ich gucke jetzt ganz gezielt, wo kriege ich das woanders her? Und weil man hasst Amazon so sehr mittlerweile. Also gerade wenn man sich mit so Sachen aktiv, wenn man veröffentlicht und sich mit Sachen auseinandersetzt. Ich meine, meine Sachen verkaufen die ja sowieso kaum. Ne? Also ich meine, klar, manchmal ist man froh.
Es kommt ja noch dazu, Amazon, in Deutschland zumindest, da guck mal auf die Bestsellerliste, die 100 besten Bücher, da stehen Faschobücher drauf, weil die nämlich alle so über Antheuers Verlag und so ein paar andere, auch so ein Langen Müller Buch, was total fies ist, ja, von den Autoren. Dann haben die noch so Faschorezensenten, die dann auch noch sagen, das ist wichtig, da wird man über die Verbrechen dieser Regierung informiert und so der Jargon ist es dann, ja. Auch das findet alles auf der Ebene statt. Und da macht Amazon nichts. Und das ist nicht unterstützenswert. Also das, und ich glaube auch, dass abgesehen davon, also ich habe bei Amazon gekauft nur Sachen, die ich entweder überhaupt nicht kriege. Es gibt zwei, drei Elemente, die ich überhaupt nicht kriege, oder die kosten dann 20, 30 € mehr woanders. Und da fängt man an. Das sind aber alles keine Bücher.
Nee.
Bücher und auch nicht DVDs in der Regel. Bücher, die gucke ich da, die recherchiere ich. Und wenn es mal so zweimal im Jahr gibt es dann meistens über Drittanbieter antiquarische Sachen, klar.
Ja,
Das
das sind
kaufe
halt
ich
die
nicht.
Drittanbieter, die haben meistens sowieso eine eigene Seite nochmal, ne? Und das sind so Dinge. Aber ich habe jetzt zum Beispiel zum ersten Mal, weil Lieferungen einfach nicht funktionieren aktuell, ich habe jetzt einfach mir die Sachen zurückerstatten lassen. Das habe ich sonst nicht gemacht, ne? Aber mittlerweile ist mir das alles egal. Ich will dann nicht mehr, dass die an mir verdienen mittlerweile. Und man hat ja das
Ja.
Recht, nach so irgendwie eine Woche, nachdem das geliefert werden sollte und es nicht kam, kriegt man auf jeden Fall das Geld. Das garantieren die ja.
Ja,
Und ob es dann
genau.
noch kommt oder nicht, spielt keine Rolle. Wahrscheinlich kommen meine Bücher in 3 Wochen
Kommt
an
ja
die
noch
Hochschule.
dazu.
Aber
Ja.
irgendwie, ja. Und nee, da hast du recht. Die Buchhandlungen in Kreuzberg, also ich gehe da auch aktiver in Buchhandlungen mittlerweile. Hier kann man halt nicht viel machen. Also in Mainz ist halt keine richtige Kultur mehr in dieser Hinsicht. Wir haben noch sehr interessant im Mediamarkt und im Müller sehr große Blu-ray- und DVD-Abteilungen, die wirklich viele Special Editions haben, weil in Mainz gibt es offenbar ein Sammlerpublikum. Ja?
Ja,
Und
genau.
also so Leute, weil wir hier nicht so viele Börsen haben und die gehen dann halt zu Müller und holen sich ihre Mediabooks. Und deswegen haben die dann so ein Riesenregal. Und wenn ich in eine andere Stadt gehe, so in Stuttgart oder sowas, gibt es nichts. Ja? Also
Nee.
kriegst du keine Abteilungen mehr da. Und in Berlin auch
Nee, aber
nicht, bei Müller.
dafür kriegst du.